Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Werbung, die nicht persönlich adressiert ist, hat in einem Briefkasten mit einem Stopp-Werbekleber gar nichts verloren. Trotzdem landet solche Werbung in Briefkasten. Und Leben im Konkubinat, was für Recht hat man, wenn der Partner ins Spital muss und man ist nicht verheiratet? Das erklärt deren Rechtsexpertin Doris Slongo. Gerade vor Weihnachten verschicken Firmen ganz viel Werbepost. Ein grosser Teil davon wird ohne Adresse einfach in alle Briefkasten gesteckt. Wer sich vor so unadressierten Massenwerbungen will schützen, kann das mit einem Stopp-Werbekleber am Briefkasten machen. Das sollte euch, gegen teiladressierte Werbung schützen. Tut er aber nicht, wie die Espresso-Hörerin Danielle Krebs festgestellt hat. Ein Werbehefter, wo an einem adressiert sind, kann der Kleber nicht aufhalten. Eine Espresso-Hörerin, aber Daniel Krebs, hat jetzt aber trotz Kleber eine Mischung aus adressierter und unadressierter Werbung bekommen. Raphael Zeier.
Weil sie keine Massenwerbung will, hat Daniel Krebs aus Zürich einen grossen Stopp-Werbekleber an ihren Briefkasten gemacht. Der sollte ja im Fall unadressierten Prospekt schützen. Umso mehr hat sie darum gestaunt, wenn er trotzdem aufs Mal für komisch adressierte Prospekte ins Haus geflattert sind.
Ich habe eine Sendung bekommen von einem grossen Spielwarenhersteller. Die war angeschrieben an alle grossen und kleinen Spielwarenfreundinnen an der Felsenstrasse in Zürich. Und dann habe ich noch eine zweite bekommen, und zwar von einem grossen Warenhaus. Dort ist einfach drauf gestanden an alle Haushalte an der Felsenstrasse in Zürich.
Auf diesen Prospekt hat es also nicht eine normale Postadresse gehabt, sondern nur den Wohnort, die Strasse, die Strassennummer und statt dem Namen so eine allgemeine Formulierung wie eben an alle Haushalte. Dass so versucht würde, den Stopp-Werbekleber zu umgehen, ist Daniel Krebs in falschen Hals gekommen.
Ich habe bald das Gefühl, dass das Post da irgendwo so Schlupflöcher bietet, dass eben so komische Adressierungen akzeptiert werden, dass einfach die Stoppkleber umgangen werden können. Und das ärgert mich als Konsument, ärgert mich das furchtbar, dass solche Sachen einfach durchgehen.
Der Vorwurf, dass es da Schlupflöcher gäbe, weist man bei der Post aber zurück. Auch so, wie man im Fachjargon sagt, teiladressierte Werbesendungen darf ich einen Poster nicht zustellen, wenn es einen Stopp-Werbekleber am Briefkasten hat, sagt der Sprecher Mariano Masserini.
Die teiladressierten Werbungen werden von der Post wie die unadressierten Werbungen behandelt. Das bedeutet, dass diese Sendungen nicht eingeworfen werden dürfen in die Briefkästen, die einen Stopp-Werbekleber tragen.
Da ist aber nicht immer so gewesen. Ursprünglich ist die Idee hinter den teiladressierten Werbesendungen tatsächlich gewesen, die Stopp-Werbekleber zu umgehen. Stopp-Werbekleber verhindern nämlich nur unadressierte Werbung. Mit teiladressierten Prospekt hätte man da Stoppkleber hin oder her weiter alle Briefkästen beliefern können. Mit dem Trick hat die Post aber 2003 wieder aufhören, weil er den damaligen Bundesrat Leuenberger auf die Finger geklopft hat. Trotzdem könnte es auch heute noch passieren, dass ein Pöstler mal so einen Prospekt in einen Briefkasten mit einem Stoppkleber reinwirft. Das sind aber Einzelfälle, heisst es bei der Post.
Es kann natürlich zu einzelnen Fehlern kommen. Nicht alle Briefkästen tragen einen solchen Kleber und es kann vorkommen, dass ein Zusteller in der Eile oder aus Versehen eine solche Werbung einwirft in einen Briefkästen, der einen Stopp-Werbung-Kleber trägt.
Ganz anders sieht man das bei der Stiftung für Konsumentenschutz, sagt Geschäftsführerin Sarah Stalder.
Wir können gar nicht von Versehen und Einzelfällen reden, weil es für uns wirklich eigentlich tägliches Brot ist. Also wir haben ganz viele solche Meldungen und das ist etwas, was die Leute wahnsinnig verrückt macht. Weil sie bekommt eigentlich ihren Willen, sagen wir wollen den Briefkasten nicht gefüllt bekommen mit irgendwelchen Werbesendungen, die wir eben gar nicht wollen, hören auf damit und die Reklamationen bekommen wir natürlich nachher auch.
So viele Reklamationen gäbe es, weil die Stoppkleber im Moment rechtlich noch zu wenig verbindlich sind. Darum möchte man bei der Stiftung für Konsumentenschutz genau das im neuen Bundesgesetz für unlauteren Wettbewerb klarer regeln.
Wir haben hier eingegeben, dass man auch den Stoppkleber respektiert. Das heisst, dass man Klage machen kann, wenn das nicht eingehalten wird, wenn einem also der Briefkasten gefüllt wird mit Werbung, die man gar nicht will.
Im Moment ist aber noch nicht klar, ob dieser Vorschlag schlussendlich dann auch ins neue Gesetz aufgenommen wird. Aber auch wenn so ein Gesetz noch nicht in Sicht ist, kann man sich schon jetzt wehren, wenn man trotz Werbestoppkleber teiladressierte Werbung überkommt. Am einfachsten wirft man so einen unerwünschten Prospekt ins Altpapier und beklagt sich bei der Post. Dann sollte man auch keine so Werbung mehr bekommen, verspricht die Post. Wenn das nicht hilft, dann kann man immer noch bei der Schweizerischen Lauterkeitskommission eine Beschwerde einreichen.
Raphael Seyer hat gesagt, Post redet von Einzelfall, die Konsumenten schützen dagegen von ganz vielen Reklamationen. Und ich nehme jetzt Wunder, was macht ihr mit so teiladressierter Werbung für Erfahrungen? Wenn ihr auf rs1.ch geht, dann seht ihr zuoberst in der Mitte ein grosses Stoppschild. Und gerade darunter kann ihr momentan eure Meinung, eure Erfahrungen dazu eingeben, rs1.ch. Was macht ihr für Erfahrungen mit teiladressierter Werbung? Das sind Konsumnachrichten mit dem Tommy Dattwiler.
Switch, das ist die Stelle, die in der Schweiz sämtliche Internetadressen mit der Endung .ch verwaltet. Jetzt will Switch gegen die Schweizer Internetseiten vorgehen, die schädliche Software verbreiten. Ab morgen würden solche Internetseiten gesperrt, heisst es bei der Switch. Pro Woche gingen nämlich über 100 Hinweise auf solche Seiten ein. Besitzer von solchen sogenannten bösartigen Internetseiten würden von Switch gewarnt und, wenn sie nicht innerhalb von einem Arbeitstag reagieren, würden die betreffenden Internetseiten gesperrt. Draussen wird es immer kälter und drinnen dreht man schnell einmal die Heizung auf. Die böse Überraschung, die kommt dann mit der nächsten Heizkostenabrechnung. Wer also jetzt richtig handelt und sich die richtigen Tipps zu Herzen nimmt, der kann viel Geld sparen. Das sagt auch Adrian Grossenbacher vom Bundesamt für Energie.
Das Einfachste ist und ohne Investition, dass der ganz einfach durch das Heizkörperventil auf die Position drehen, die dem Raum entspricht, und zwar in den Schlafräumen, dass man zwischen 18 und 20 Grad hat. Das würde einer Position zwischen 2 und 3 entsprechen. Und in den Wohn- oder Aufenthaltsräumen ungefähr bei 20 Grad. Also das würde Position ungefähr 3 auf dem Heizkörperventil bedeuten.
Weitere Tipps, wie man richtig heizt und dabei erst noch Geld sparen, finden Sie auf drs1.ch unter Espresso. Gerade um die Weihnachtszeit, wo wieder mehr Fondue-Röschen brennen oder auch Kerzen angezündet werden, in dieser Zeit steigt auch das Verbrennungsrisiko. Bei Verbrennungen ist Kühlen gut, aber nur, wenn man es richtig macht, sagt der Verbrennungsexperte vom Unispital Zürich, der Merlin Guggenheim.
Wenn man ganz kaltes Wasser nimmt, womöglich noch mit Eiswürfeln drin, dann ist das gut gemeint. Das führt aber möglicherweise auch wieder zu einem thermischen Trauma von der schon geschädigten Haut. Ein thermisches Trauma kann man durch Verbrennung oder durch Unterkühlung haben. Entsprechend sollte das Wasser handwarm sein, so plus minus 15 Grad ist wunderbar.
Darum ratet der Merlin Guggenheim auch davon ab, Verbrennungen mit so kühlen Pack, die man ins Eisfach legen kann, zu kühlen.
Und jetzt kommt es wieder zu unserer Mittwochsrubrik.
Stimmt das so?
Ist das?
Ich recht? Stimmt das? Was stimmt jetzt?
Rechtsfragen. Hörerinnen und Hörer fragen. Die Rechtsexpertin Doris Longo gibt Antwort.
Und die heutige Rechtsfrage, die kommt von der Susi Bischof aus Zug, die sich fragt, was passiert, wenn ihrer oder ihrem Partner etwas passiert.
Ich lebe seit 10 Jahren mit meinem Partner zusammen im Konkubinat. Heiraten möchten wir vorläufig nicht. Wir haben uns nun gefragt, was passiert, wenn meinem Partner oder mir etwas zustößt und dieser in die Intensivstation eines Spitals eingeliefert werden muss. Was haben wir dann für Rechte, um den jeweils anderen zu besuchen oder auch bei der Behandlung Einfluss zu nehmen?
Also, Doris Slongo, es geht darum, was passiert, wenn der Konkubinatspartner ins Spital muss. Als erstes ist es in so einem Fall ja wichtig, ob man den Partner überhaupt kann besuchen kann, ob man überhaupt an ihn oder ihn kommt. Kann mir denn irgendjemand verbieten, meine Partnerin, meinen Partner zu besuchen, wenn es nicht mein Ehepartner ist, logischerweise?
Ja, also der Patient kann alleine darüber entscheiden, wer ihn kann besuchen, ob das jetzt ein Konkubinatspartner oder ein Ehepartner ist oder irgendjemand anders. Das liegt alleine beim Patienten, er kann das sagen.
Also das heisst, er ist eigentlich die einzige Person, die ein Besuchsverbot kann, die uns sprechen.
Ja.
Es gilt also, was der Patient sagt. Nehmen wir an, der Partner ist gar nicht mehr ansprechbar. Die Partnerin kann selber nichts mehr sagen. Was passiert dann?
Das ist etwas anderes. Wenn der Patient für einen solchen Fall schon vorher schriftlich festgehalten hat, wer ihn darf besuchen, das wäre eine Art Vollmacht oder eine sogenannte Patientenverfügung, dann gilt das, was dort drin steht. Er kann mit so einer Patientenverfügung ganz wichtige Entscheidungen im Voraus treffen. Nicht nur, wer ihn kann besuchen, sondern auch, was für Behandlungen sollen gemacht werden und eben, was für ihn nicht. Und man kann zum Beispiel auch drin schreiben, ob man im Fall vom Tod bereit wäre, ein Organ zu spenden. Und wichtig zu wissen ist da, die Ärzte sind an so eine Patientenverfügung, an so einen schriftlichen Willen vom Patienten gebunden. Es sei denn, das wäre eine Ausnahme, dass die Ärzte wüssten aus anderen Umständen, dass das eben nicht mehr dem Willen des Patienten entspricht.
Die Ärzte sind ebenfalls gebunden an das Ärztegeheimnis. Da interessiert es mich, wie sieht es denn mit Auskunft geben uns? Also kann ich als Patient auch selber bestimmen, welchem der Arzt über meinen Zustand Auskunft gibt?
Ja, genau. Auch mit Auskünften und Gesprächen mit dem Arzt ist es so, die darf nur jemand überkommen, wenn der Patient damit einverstanden ist. Und es spielt keine Rolle, ob man verheiratet ist oder im Konkubinat lebt. Es gibt kein automatisches Recht von anderen, zum Beispiel vom Ehepartner oder vom Lebenspartner, auf Auskunft. Entweder gibt der Patient das Einverständnis selber oder, falls er nicht urteilsfähig wäre, und er eine Patientenverfügung hinterlassen hat oder einfach vorbereitet hat, eine schriftliche Erklärung, dann gilt das, was dort drin steht.
Also die Patientenverfügung ist verbindlich. Über das Thema, aber die Patientenverfügung haben wir im Espresso auch schon vertieft berichtet. Mehr Informationen gibt es momentan über einen Link auf der Internetseite drs1.ch in der Rubrik Espresso. Doris Slongo, was ist denn aber, wenn man keine sonnige schriftliche Patientenverfügung gemacht hat?
Ja, wenn es das nicht gibt, dann gilt das jeweilige kantonale Recht am Ort, wo das Spital ist. Und das ist von Kanton zu Kanton leicht unterschiedlich geregelt. Es ist aber Standard, dass in den allermeisten Fällen der Lebenspartner, der mit dem Patienten zusammenlebt, also der Konkubinatspartner, wie im Fall von der Frau Bischof, gleich behandelt wird wie ein Ehepartner. Und das bedeutet, dass der Lebenspartner als nächster Angehöriger nebst dem Ehepartner oder wie ein Ehepartner gilt und damit auch das Recht auf Besuch und Information hat.
Also das heisst, am besten sich vorgängig mal zum Beispiel beim Spital informieren, was im jeweiligen Kanton genau denn gilt. Die Frau Bischof, die lebt ja mit ihrem Partner im Kanton Zug. Wie ist es denn im Kanton Zug, wenn ein Patient nicht mehr ansprechbar ist?
Dort ist es ein bisschen weniger detailliert geregelt wie in anderen Kantonen, wie zum Beispiel Zürich oder Bern. Aber die Gesundheitsdirektion hat mir gesagt, dass auch dort die nahen Bezugspersonen ein Recht haben auf Besuch und Information, wenn der Patient selber nicht mehr kann entscheiden. Und dass die nächsten Bezugspersonen sind der Ehepartner, dann der Lebenspartner auch natürlich und Nachkommen, dann die Eltern. Und wenn keine solche neue Verwandte oder Bezugspersonen da sind, dann sind es Geschwisterte. Und in unserem Fall hätten Frau Bischof und ihre Partner also das gegenseitige Recht auf Besuch und Information.
Besuchsrecht oder das Recht informiert werden, das ist jetzt eigentlich das eine. Wie ist denn, wenn es darum geht, ob zum Beispiel eine Operation oder eine lebensverlängernde Massnahme soll vorgenommen werden oder nicht, und der Patient ist selber nicht urteilsfähig oder nicht ansprechbar?
Ja, wenn es eben nichts Schriftliches gibt, wo so etwas drin vorher geregelt ist durch den Patienten, dann entscheidet letztlich der zuständige Arzt oder die zuständige Ärztin. Aber sie besprechen die Situation und was sie vorhaben, vorher mit den Bezugspersonen vom Patienten, entscheidet dann aber im mutmaßlichen Willen und Interesse vom Patienten.
Wenn dem Partner etwas passiert und er ins Spital kommt, dann kann es auch der schlimmste Fall gehen, dass nämlich der Partner stirbt. Was soll man denn in dem Fall beachten, wenn man im Konkubinat lebt und nicht verheiratet ist?
Ja, dann geht's ja unmittelbar einmal darum, wo und wie der Verstorbene beerdigt wird und wer dafür zuständig ist. Man kann sich vorstellen, dass zum Beispiel Nachkommen und Lebenspartnerin vom Verstorbenen sich nicht einig sind. Und schwierig ist auch, wenn es neben dem Lebenspartner noch einen Ehepartner gibt, der getrennt lebt oder in Scheidung lebt, der ganz andere Vorstellungen hat über Beerdigung. wem das Spital den Verstorbenen rausgibt, das ist in so einer Situation schwierig zu entscheiden für das Spital. Und es wird wohl nach allen Lebensumständen schauen, zu wem der Verstorbene die nächste, intensivste Beziehung hat und dieser Person den Verstorbenen rausgibt. Und man merkt schon, für so eine Situation ist das sehr sinnvoll, wenn vorher etwas schriftlich zu dem Patienten festgelegt worden ist, wenn er noch urteilsfähig war, was er auch für den Fall von der Beerdigung möchte oder wer darüber soll entscheiden. In unserem Fall von der Hörerin Frau Bischof ist jetzt, wo noch keiner von diesen beiden Lebenspartnern urteilsunfähig ist, die richtige Zeit, um eine umfassende Erklärung zu schreiben, wo man datiert und unterschreibt, was jeder von diesen beiden möchte für den Fall, dass er oder sie plötzlich im Spital ist und nicht mehr selber entscheiden kann. Und natürlich auch für den Todesfall.
Besten Dank, Doris Slongo. Und dann nochmal der Hinweis auf weitere Informationen zum Thema Patientenverfügung. Die findet ihr auf der Internetseite drs1.ch. Und übrigens, wir haben am Anfang von der Sendung über teiladressierte Werbung geredet. Die Werbung, die trotz einem Stopp-Werbung-Kleber im Briefkasten landet und suche im Moment auf drs1.ch ganz zuoberst in der Mitte nach eurer Meinung, nach eurer Erfahrungen, die ihr gemacht habt mit so Werbung. Da lese ich zum Beispiel, Kleber nützt wohl nur gegen wirklich unadressiertes, pseudo-adressiertes kommt regelmäßig. Ich ärgere mich und bündle den Ramsch. Es gibt aber auch bereits Lesungsansätze. Ich gebe das Problem an die Post zurück, schreibt ein anderer Hörer, und werfe die teiladressierten Sendungen in den nächsten Briefkasten, damit sie dem richtigen Adressaten zugestellt werden können. Eure Erfahrungen, eure Meinung, was alles ihr erlebt habt mit teiladressierter Werbung und wie ihr damit umgeht, im Internet. drs1.ch.
Espresso.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.